Ich fange gleich mit einer Geschichte an von einer Klosterschwester. Hier in Sachsen habe ich nicht wirklich Klosterschwestern gesehen. Ich war vielleicht an den falschen Orten unterwegs, aber jeder weiß, wie so eine Klosterschwester aussieht. Und da gibt es eine kleine Geschichte. Eine Klosterschwester ist mit dem Auto unterwegs. Und sie hat irgendwie das Problem, dass ihr dieser Sprit ausgeht. Aus irgendeinem Grund. Und sie weiß aber, in der Ferne ist eine Tankstelle. Sie ist auf dem Land unterwegs, das ist eine ganz alte Tankstelle, ganz simpel, und sie muss ein paar Kilometer laufen, hat aber natürlich auch kein Gefäß dabei, irgendwie den Sprit zu transportieren, und sie hofft, wenn sie dort ankommt, dass der Tankwart irgendeine Lösung hat. Sie kommt Gott sei Dank an diesem Ort. Das Problem ist aber, der Tankwart, es ist Wochenende und er hat alle Kanister schon verkauft, er hat auch irgendwie nichts mehr da. Eine ganz einfache und abgelegene Tankstelle, wie gesagt. Und sie fragt, ja, können Sie mir doch ein paar Liter geben, dass ich mit dem Auto daherfahren kann, sonst wird es halt schwierig. Und dann sagt der Tankwart, ja, tut mir leid, na gut, ich habe oben noch einen Nachttopf, den können Sie gern benutzen. Sagt die Klosterschwester, kein Problem, Hauptsache irgendwas. Und sie nimmt den Nachttopf, macht sich auf den Rückweg. Also erstmal wurde der natürlich aufgefüllt und musste es vorsichtig transportieren. Nimmt den Nachttopf, und wo sie dann zum Auto ankommt und dann wirklich so vorsichtig und so gut es geht den Sprit ins Auto schüttet, kommt ein LKW-Fahrer vorbei, macht eine Vollbremsung, weil er sieht, wie sie ihren Nachttopf, denkt er zumindest, ins Auto schüttet. Kurbelt die Scheibe runter und ruft hinzu, Schwester, Ihren Glauben hätte ich auch gerne. Ja, Glaube ist so eine Frage. Und gerade wenn man so manchmal die Spritpreisschwankungen sieht, dann braucht man schon einiges an Glauben. Wenn man volltankt zum Beispiel, ist ja auch immer wieder eine Rechenaufgabe. Glaube ist ja immer wieder ein Thema in unserem Alltag. Vertrauen heißt es ja, Vertrauen auf Gott, sich auf ihn zu verlassen, auf ihn zu hoffen. Und es ist herausfordernd. Und die Bibel ist voll mit Themen, mit Menschen, die da zu kämpfen haben, denen es nicht leicht fällt, die in verschiedenen Problemen sind, Krankheit, andere Schwierigkeiten, und die dann da sind, wie verlasse ich mich auf Gott? Wie kriege ich das hin? Das ist schwierig, herausfordernd. Und ich habe eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Ich lese da Verse 5 bis 10 und dann springe ich auf Vers 13. Da war ja dieser kleine Abschnitt, den ich in der Schriftlesung gelesen habe und den ich auslasse, weil ich nicht zwei Predigten in einer haben möchte. Und ich mich auf dieses Thema Glauben und Gottvertrauen konzentrieren möchte. Also ich lese Matthäus 8, 5 bis 10 und dann Vers 13. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortet und sprach, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzte steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jetzt ein Sprung zu Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Eine bekannte Geschichte, eine bekannte Situation. Wir müssen wissen, Kapernaum lag am Nordufer des See Genezareth. Vielleicht waren schon einige dort, konnten sogar drin schwimmen. Ich hatte Gott sei Dank schon die Möglichkeit, in dem See zu schwimmen. Und der Grund, weshalb Jesus dort öfter war in dieser Ortschaft, ist, weil Petrus dort sein Haus hatte, seine Familie. und Jesus da manchmal übernachtete. Und in diesem Ort, wo Jesus hin und wieder da war, lernte er einen verblüffenden Menschen kennen. Es gibt auch zu dieser Begebenheit eine Parallelstelle im Lukas-Evangelium in Kapitel 7, 3 bis 5. Und da wird über die gleiche Situation erzählt, aber andere Punkte werden hervorgehoben. Und ich nehme deshalb auch ein bisschen die Informationen von Lukas dazu, weil ich das so sehe, das sind zwei Augenzeugen, die ein gleiches Geschehen berichten, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die tun unterschiedliche Schwerpunkte in den Mittelpunkt. Und bei Lukas wird erwähnt, dass im Vorfeld ein jüdischer Fürsprecher gekommen ist für diesen Hauptmann, einer der Ältesten der Gemeinschaft, und der berichtet hat: Jesus, hör ihn dir an, der ist ein guter Mensch, der hat uns unterstützt, der hat auch unsere Synagoge bauen lassen und betet und ist ein guter Mensch, hilf ihm bitte. Und diese Information ist ja bei Matthäus nicht. Ich denke aber eher, dass das sich nacheinander zugetragen hat. Und Lukas hat halt das betont und Matthäus hat das betont, dass dann der Hauptmann zu Jesus kommt und mit Jesus spricht. Wir müssen jetzt diese Situation bedenken, und das vergisst man manchmal, wenn man so eine Bibelstelle liest. Die Römer waren die Feinde Israels. Sie haben dieses Land besetzt gehalten. Und dass ein römischer Hauptmann die Synagoge baut und das jüdische Volk lieb hat und unterstützt, das wird nämlich von diesem Fürsprecher betont, ist außergewöhnlich. Das war damals nicht normal. Die jüdischen Leute durften ihren Glauben praktizieren, aber es war geduldet und sie haben keine Freundlichkeit von den Römern erlebt und kein Gutes. Und man sieht, hier ist ein Mann, der nach Gott sucht, der wohl regelmäßig bei den Gottesdiensten dabei war, der gebetet hat und der nach mehr geschaut hat. Und so ist es klar, dass er hier zu Jesus kommt und eine Beziehung oder eine Vertrauensbasis zu Gott schon da hatte. Und Jesus, für ihn war Jesus nicht irgendein Mensch oder ein Guru oder ein Meister, sondern was Besonderes. Er hat wirklich mehr verstanden, um was es hier ging. Wir müssen jetzt auch bedenken, dieser römische Centurio heißt ja über eine Hundertschaft gestellt. Er war sozusagen das Wort Hauptmann ist immer ein bisschen schwierig. Eigentlich war er mehr so ein Unteroffizier. Und er hatte 100 Legionäre unter sich, die wirklich auf ihn hören mussten, was zu tun ist. Hatte auch ein Haus, wo er Dienerschaft hatte und alles. Und alle mussten tun, was er sagt. Der war natürlich auch dem Kaiser untergestellt, und die römische Kultur, da gab es, für uns in Deutschland ist das manchmal so schwierig, wenn es in anderen Ländern Religion nicht getrennt wird. Für uns ist ja das so da, dass der Staat nichts zu sagen hat in puncto Religion und andersrum. Ne? Politik macht man eigentlich nicht im Gottesdienst. Und bei den Römern war das anders. Das war andauernd durchmischt. Jede Entscheidung wurden die Götter angefragt und es war immer wieder ein Thema. Und dieser Mann musste sich bewusst gegen diese Götter entscheiden. Und sagen, nee, ich habe damit nichts zu tun, ich gehe in eine andere Richtung. Also es war eine herausfordernde Situation für diesen römischen Mann. Und wir müssen bedenken, politisch und militärisch war er über Jesus gestellt. Also als den Mensch Jesus. Ne? Alle jüdischen Leute, die ihn da getroffen haben, mussten ihn mit Respekt behandeln, weil er ein römischer Offizier war. Und das Interessante ist, er kommt zu Jesus hin und spricht ihn mit Herr an. Heutzutage hat ja dieses Wort an Bedeutung verloren. Ich werde ja auch immer wieder mit Herr Riedeck angesprochen und es ist nichts Besonderes. Ne? Vielleicht in dem Punkt, wenn du so gerade mal 16, 17 bist und du gesiezt wirst und zum ersten Mal hörst, dass man dich mit Herr oder Frau so und so anspricht, dann fällt dir das noch auf und du wunderst dich, ach, ich bin jetzt schon erwachsen und jetzt werde ich so angesprochen. Aber sonst ist es nichts Außergewöhnliches, aber da war das was Außergewöhnliches. Das heißt nämlich, damals hat man das nur zu einer höher gestellten Person gesagt. Und dieser Centurio hat sich klein gemacht und gesagt, Jesus, du bist höher als ich. Ich bespreche dich so respektvoll an. Das ist was Besonderes und Außergewöhnliches. Und er schildert die Situation, sein Knecht, sein Mitarbeiter, sein Angestellter oder vielleicht war es ein Legionär, ist krank. Gelähmt, hat Leiden, hat Schmerzen und es tut diesem Mann leid. Und er will eine Lösung. Und müssen bedenken, die Römer hatten damals gute Ärzte, sie hatten eine gute Medizin, also auch in der römischen Legion waren die gut ausgestattet. Aber es ist eine Krankheit, wo sie keine Lösung hatten. Und er kommt zu Jesus und schildert die Situation und bittet um Hilfe. Und Jesus sagt, okay, ich komme, ich bete für ihn. Und auch diese Situation ist für uns ganz normal, natürlich, er kommt ins Haus. Aber damals gab es ein religiöses Problem. In Israel, und es gibt es heute noch bei den streng Religiösen, haben sie gerne, die Pharisäer und Schriftgelehrten, Schutzgesetze gemacht. Ne? Wir Menschen sind kreativ, wir denken uns gerne Gesetze aus. Auch in Deutschland sehr gerne. Und es hieß immer, es gab verschiedene Gesetze, die durch Mose an das Volk Israel weitergegeben wurden. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr kreativ und haben sich neue ausgedacht. Und sie haben sich ausgedacht, dass ein jüdischer Mensch in das Haus eines Heiden nicht reingehen darf, damit er sich nicht religiös verunreinigt, irgendwas Falsches, nicht Koscheres anfasst oder irgendwas isst, was nicht in Ordnung ist. Das war das Gesetz von den Pharisäern. Das hat Gott niemals gesagt, das hat sich Gott nicht ausgedacht, das haben sich Menschen ausgedacht, um einen Schutz zu machen, dass man die Gebote von Gott nicht bricht. Und Jesus wäre bereit gewesen, das zu übergehen, weil das was menschlich Ausgedachtes war. Und dieser Hauptmann kennt diese jüdische Sitte. Er kennt sich aus und sagt, nein, du musst nicht zu mir kommen. Und er sagt es so respektvoll und sehr bescheiden und demütig und sagt, ich bin es nicht wert. Nochmal, bedenken, er ist höher gestellt als Jesus, menschlich gesehen, ne? Alles rein menschlich. Und er behandelt Jesus wie einen König, in Demut und Bescheidenheit. Und als würde er ein Buch Sprüche kennen, wo es heißt, wer demütig, bescheiden ist und Gott kommt und einsieht, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, den gibt Gott Gnade, den hört er gerne und den hilft er. Das ist ja auch was, wo du eingestehen musst und sagen musst, Gott, ich weiß nicht mehr weiter, bitte hilf mir. Zu diesem Punkt zu kommen, das ist schwierig und herausfordernd, weil das nagt an unserem Stolz. Wie gesagt, Jesus wäre bereit zu kommen, aber der Hauptmann hält ihn auf. Und das ist auch wieder so eine Nachricht für uns, wie schnell wir Menschen gerne Gebote aufstellen, die gar nicht in der Bibel stehen. Ein schönes Beispiel, was für uns total normal ist und was ich auch meinen Kindern vermittle, beim Beten Hände falten. Ich kenne keine Bibelstelle, die sagt, du musst beim Beten die Hände falten. Es gibt keine. Und wenn ihr eine findet, sagt mir das, es würde mich interessieren. Oder eine Bibelstelle, ich muss beim Beten die Augen schließen. Es gibt keine. Wie gesagt, ich bin gern zur Korrektur bereit. Diese Sitte ist sinnvoll, weil ich kann mich besser aufs Beten konzentrieren. Wenn ich die Augen zumache, kann ich mich auf Gott ausrichten. Aber wenn ich daraus ein Gesetz mache und sage, so muss gebetet werden, das ist falsch. Denn ich kann auch so beten. Und dafür gibt es eine Bibelstelle. Gibt es eine Bibelstelle, wo gesagt hat, hebt beim Beten reine Hände. Ne, dann könnte ich daraus ein Gesetz machen, aber das wäre auch nicht sinnvoll. Also müssen wir immer wieder schauen, wo sind wir so gesetzlich wie die Pharisäer und Schriftgelehrten und machen Dinge fest, die Gott gar nicht so sieht. Das ist immer wieder eine Herausforderung, wo wir unsere Traditionen und Gewohnheiten zu Gesetzen Gottes machen. Müssen wir aufpassen. Denn später wird Petrus in der Apostelgeschichte einer sein, der dieses Pharisäergesetz brechen wird. Er wird zum Hauptmann, wieder witzigerweise ein Hauptmann, Cornelius ins Haus gehen, der sich für Jesus entschieden hat und der sich bekehrt und einer der ersten Heidenchristen sein wird. Und Petrus tut es schwer. Er muss wirklich von Gott überzeugt werden, dass er dies macht, dass er diese Tradition, dieses Gesetz loslässt und dahin geht. Aber wie gesagt, der Fall bei Jesus ist anders. Und wie gesagt, der Hauptmann sagt zu ihm, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und wie gesagt, bescheiden, demütig und Glauben spricht daraus. So ein Vertrauen, wo er sagt, du brauchst es doch gar nicht. Du kannst es doch. Sag's nur und es passiert. Und und dieses Schöne ist, wo er sagt, er hat so viel Einfluss, dieser Centurio, er hätte so viele Möglichkeiten, er war auch kein armer Mensch und verlässt sich auf die Hilfe von Jesus. Das Neue Testament in 2. Thessaloniker 2,8 und in Offenbarung 20,11 spricht davon, wie viel Macht die Worte von Jesus haben. Und dieser Zenturie hat was verstanden. Er braucht noch nicht mal dieses Ritual, dass Jesus die Hände auflegt. Ne? So ist es manchmal auch bei uns, wenn wir zu Gott beten und möchten für Heilung oder dass Gott uns hilft, dass er uns unterstützt, uns in unserem Problem hilft, haben wir manchmal im Kopf ein Drehbuch sozusagen, wie Gott das dann machen soll. Und wenn er das nicht genau so macht, dann fangen wir an zu klagen. Ne? Zum Beispiel, ich habe eine Krankheit und dann bitte ich Gott, schicke jemanden vorbei, der für mich betet. Und das muss ein Pastor sein mit einer Gemeinde von was weiß ich wie vielen Mitgliedern und muss gesegnet sein und der soll für mich beten. Mit Hand auflegen und mit Vater unser am Ende. Und Gott schmunzelt dann, lacht, weil er das machen wird. Das wird dein Nachbar sein, den du gar nicht magst. Den findest du völlig unsympathisch. Und der wird für dich beten, das ist nur ein Beispiel, und Gott wird handeln. Weil Gott Humor hat, deshalb macht er das. Gott hat Humor und will uns gerne herausfordern. Und er macht manchmal bewusst, dass er nicht wortwörtlich das tut, was wir ihn bitten, weil er nicht unser Diener ist. Er ist nicht unser Sklave, sondern er ist Gott. Und da ist auch dieser Punkt, wie bete ich zu Gott? Dieser Hauptmann kommt mit Respekt und Wertschätzung zu ihm und sagt, ich bin zwar ein Hauptmann, ich habe einen Rang, ich bin Zenturio, ich bin angesehen, habe Orden und alles Mögliche. Und ich brauche dich. Und tu, was du willst. Und mach so, wie du es möchtest. Du musst nicht zu mein Haus kommen. Du musst nicht Hand auflegen. Mach, was du für richtig hältst. Das ist dieses Herausfordernde, diese Herzenshaltung, wo du zu Gott beten sollst und sagst, Gott, ich habe das und das Problem, mach, was du willst, aber bitte hilf mir. Und dann leb damit, dass Gott wirklich das tut, souverän tut, was er für richtig hält. Denn du wirst nicht das kriegen, nicht immer das kriegen, was du willst, sondern was du brauchst. Und das ist dieses demütige, herausfordernd schwere, diese Herzenshaltung, dieses Vertrauen. Jetzt sehen wir, der Hauptmann erklärt dieses Beispiel, wie er das in seinen Alltag sieht. Er sagt, wo wir zu diesem Punkt gekommen ist, er sagt, ich bin im Rang, ich habe unter mir gestellte Leute, Legionäre und viele Leute, die tun, was ich sage. Und klar, wenn jetzt ein Angestellter von ihm oder ein Legionär nicht tut, was er sagt, das ist Befehlsverweigerung und es hat harte Folgen. Bei den Römern ging das ganz schön hart zu. Was passiert würde, wenn man nicht den Befehl ausführt und sagt, so bist du, Jesus. Was du sagst, geschieht. Und davon bin ich überzeugt und das weiß ich. Und da ist dieses Vertrauen da und dieses Verlassen drauf, dass Gott handelt. Und das ist die Frage auch an mich, gelingt es mir immer so zu sein? Was ist es, was mir da manchmal schwer fällt, Gott zu vertrauen und ihm diese Macht zuzugestehen, die er hat? Da gibt es für jeden was, für mich auch. Ich habe auch oft Zweifel und Ängste und bin unsicher, ob Gott das tut. Also wenn jemand sagt, er hat nie Zweifel, der lügt oder ist blind, das kann auch sein. Es ist schwierig, Gott zu vertrauen, je nachdem, wie groß das Problem ist. Und das darfst du dich selbst fragen und zu Gott ehrlich sagen, Herr, da fällt es mir schwer und da ist es herausfordernd. Und Jesus hört diese Worte und sagt, je nach Bibelübersetzung, sagt er Amen, wahrlich. Und es ist einfach eine Betonung, wo er sagt, ey, wirklich, hört zu. Und es sagt er denjenigen, die um ihn herum sind, hört zu, so einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Und hier kommt dieses Herausfordernde, was Jesus bewusst sagt. Also ich finde es überwältigend, wie er immer so schnell im Kopf war, durch Gott, durch seinen Gott macht, dass er wusste, was er im richtigen Moment sagt. Und dann sagt er im Grunde den anderen, schaut her, da ist ein Mann, zu dem er sagt, der ist nicht so ganz richtig. Ne? Also der passt nicht in unser Schema. Der ist nicht so ein frommer Mensch, wie es sein sollte. Ne? Er ist nicht jüdischer Abstammung, er ist ein Zenturio, er ist nicht beschnitten und vieles. Das war in Israel so. Und heute haben wir aber auch Bilder von Menschen, wie ein frommer Mensch aussehen soll. Und jeder von uns hat vielleicht einen Gedanken und sagt, ja, ist die Person wirklich gläubig? Und dann lernst du diese Person kennen wirklich ein Gespräch und wirklich das Herz der Person und sagst, oh, okay, da ist doch mehr da. Und dann muss ich mich fragen, mich selbst, geht es mir oft auch so? Kenne ich sowas? Habe ich schon sowas gemacht, dass ich mir eine Meinung von anderen gebildet habe? Und da ist doch mehr da. Da gehört eine Offenheit und ein klarer Blick dazu, anders zu sehen. Denn Jesus kritisiert hier mit diesem Satz, was in Jeremia 5,3 auch immer wieder erwähnt wird, die Halsstarrigkeit vom Volk Israel. Das ist schon durch das ganze Alte Testament hindurch. Aber diese Halsstarrigkeit haben wir auch. Wir sind nicht immer bereit, uns zu verändern und zu erneuern. Das ist manchmal schwierig und wir brauchen immer wieder Ermutigung und Zurechtweisung. Und zurück zum Hauptmann. Jesus schickt diesen Hauptmann nach Hause. Und jetzt kommt hier der zweite Glaubensschritt, den er macht. Er macht sich auf den Weg nach Hause. Macht keinen Abstecher zum Arzt oder einen Plan B, sondern er geht nach Hause und sagt, Jesus hat gesagt, es passiert, ich gehe nach Hause. Und manchmal gibt es Situationen, wo Gott das bewusst macht, wo er nicht gleich auf unsere Gebete antwortet und uns ein bisschen zappeln lässt. Und es fühlt sich unfair an, aber Gott macht es, dass unser Glauben trainiert wird und stärker wird. Versteht mir nicht falsch, ich sage jetzt nicht, geh nicht mehr zum Arzt und lass dich nicht behandeln und so. Nee. Also, dass auch ein Arzt eine richtige Diagnose stellt, ist ein Geschenk Gottes. Dass die Medikamente richtig wirken, das ist auch ein Geschenk Gottes. Also da gibt es verschiedene Wege, wie Gott handelt. Aber dieses Vertrauen auf ihn und diese Probleme, die Gott in unserem Leben zulässt, sind nicht da, um uns zu ärgern, sondern uns zu trainieren und uns weiterzuhelfen. Jesus antwortet nicht immer so schnell, wie wir es gerne hätten. Und dann kann ich mich jetzt am Ende fragen, hängt es jetzt davon ab, wie viel ich glaube? Ist Glaube eine Leistung? Du kannst die Frage gerne mit nach Hause nehmen. Es wird gesagt, es kommt nicht auf die richtige Glaubenshaltung an, sondern darauf, dass ich Halt im Glauben habe. Also nicht die richtige Glaubenshaltung, sondern dass ich Halt im Glauben habe. Und dann die Frage ist, was gibt mir Halt? Was ist denn mein sicherer Hafen? Wie sieht mein Glaube und mein Vertrauen zu Jesus auf? Wie ist der Ist-Zustand? Wie stark ist denn gerade mein Vertrauen? Gibt es Punkte, wo es mir schwerfällt, wo es herausfordernd ist? Gibt es so Probleme oder Dinge, wo ich eine Lösung von Jesus nicht glauben kann, wo ich es ihm nicht zutraue? Und da ist Ehrlichkeit sinnvoll, weil Jesus weiß sowieso, was ich denke. Also es ist kein Sinn, dass ich versuche irgendwie, ich kann schön im Gebet formulieren, er weiß, was währenddessen läuft. Und da darf ich ihm das sagen. Ich kann ihm auch sagen, wo ich vielleicht ein Bild von anderen Menschen habe und manche verurteile, wo ich Traditionen zu Gesetzen Gottes hochhebe, leere Traditionen meine ich. Traditionen sind an sich nicht schlecht, aber wenn wir sie zu Gesetz Gottes hochheben, ist es ein Thema. Also fragen wir uns zu Hause, wie sieht es mit meinem Glauben und meinem Vertrauen aus? Denn Jesus möchte handeln, aber oft anders, als wir uns das vorstellen. Da möchte ich uns Ermutigung wünschen und Kraft. Und lassen wir uns immer wieder neu ermutigen auf diesem Weg, dass wir auch so gut vorangehen können wie dieser Hauptmann. Amen.